Your Honor, I'd like to present to the ladies and gentlemen of the jury with Exhibit B, a bag of Sweet Tango apples.
Mmm, boy, these apples are delicious.
And zesty? Mmm, and sweet.
Best I ever tasted.
Your Honor, I object. Overruled. Court dismissed. We need to recess to the grocery store for some Sweet Tango apples.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.
Die Lauscher Lounge und das Label Europa präsentieren das D3-Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 228. Die drei Fragezeichen, der Ruf der Krähen. Vorgestellt von Oliver Rohrbeck. Jetzt geht's los.
Die drei Fragezeichen. Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zum Record-Release-Feature zur Folge 228, die drei Fragezeichen und der Ruf der Krähen, geschrieben von André Minninger für den Kosmos Verlag. Ja, die Folge hat es in sich. Krähen, die sich seltsam verhalten, eine schrullige ältere Dame mit einer Liebe zu den gefiederten Tieren und ein Vogelforscher mit einer ganz brisanten Entdeckung. Natürlich gibt es wieder Hörspielausschnitte zu hören und wir haben auch wieder Gäste. Und zwar André Minninger, der Autor dieses Buches und unseres Hörspielmanuskripts natürlich. Der wird uns nachher noch einiges zu dem Buch und dem Hörspiel erzählen. Und wir haben noch einen Überraschungsgast. Ihr könnt euch schon mal freuen. Aber der Überraschungsgast ist nicht David Umbach. Denn David Umbach sitzt dort hinter mir und David ist Musiker und DJ und wird mich heute bei der Lesung aus diesem Buch musikalisch begleiten. Und da es dieses Buch wirklich etwas ausführlicher beginnt und dieses Buch wirklich in sich hat, fangen wir jetzt mit einer Lesung aus dem Buch an. Geht sofort los. Die ganze Nacht hindurch hatte es endlich geregnet. Endlich, nachdem ganz Kalifornien von einer mehrwöchigen Hitze- und Dürrewelle geplagt gewesen war. Der reichliche Niederschlag bewahrte die Pflanzen- und Tierwelt zumindest vorerst vor dem Verdursten. Als Peter Shaws Wecker um 7 Uhr klingelte, ließ der Regen gerade nach und die ersten Sonnenstrahlen durchdrangen das dichte Wolkenband. Was für ein herrlicher Samstagmorgen! Peter zögerte nicht lange. Das war der perfekte Zeitpunkt, um durch den Palisades Park zu joggen. Mit Sicherheit waren nach dem starken Regen nur wenige Menschen dort anzutreffen, was Peter einen ungestörten und entspannten Lauf ermöglichen würde. Als er eine Viertelstunde später im Park ankam, sah er seine Vermutung mehr als bestätigt. Weit und breit keine Menschenseele in Sicht. Was für eine Idylle! Peter überkam das Gefühl, als würde die ganze Anlage nur ihm gehören. Eine Joggingrunde auf seinem eigenen Privatgelände. Auf den regennassen Asphaltwegen begann die Feuchtigkeit zu verdunsten. Dampfschwaden bildeten sich, sodass Peter glaubte, auf Wolken zu schweben. Vereinzelte Vögel zwitscherten in den Sträuchern. Noch war die Luft recht erfrischend, doch schon bald würde es unangenehm schwül werden. Die Meteorologen hatten erneut hohe Temperaturen vorhergesagt. Doch daran wollte Peter jetzt nicht denken. Genieße den momentanen Zustand und tanke einfach nur auf, philosophierte er beim Laufen und musste unwillkürlich grinsen. Peter Shaw, in dir schlummert ja ein wahrer Poet. Wenn du deinen Job als Detektiv mal an den Nagel hängen solltest, könntest du es vielleicht als Dichter... Ein plötzliches, ohrenbetäubend lautes Krächzen riss Peter aus seinen Tagträumen. Er verlangsamte sein Lauftempo, blieb dann irritiert stehen und versuchte, die genaue Richtung zu orten, aus der die ungewöhnlichen, fast aggressiven Vogellaute kamen. Seiner Einschätzung nach handelte es sich um Krähen. Mindestens 20 oder 30 Stück, die offenbar in heller Aufregung waren. Es klang, als würden die Vögel einen Großalarm ausrufen und sich in Kampfposition begeben. Peter ließ seinen Blick über die Bäume und Sträucher in dem Parkteil wandern, aus dem die vermeintliche Bedrohung bisher nur zu hören, aber nicht zu sehen war. Plötzlich vernahm er hinter sich ein lauter werdendes Flattern. Entsetzt fuhr er herum. Zwei ausgewachsene Krähen kamen, wie aus dem Nichts, pfeilartig auf ihn zugeschossen. Sie wirkten alles andere als friedfertig. Reflexhaft warf sich Peter zu Boden, hielt schützend die Hände über den Kopf und rechnete mit einem Angriff. Doch so schnell wie die beiden Vögel aufgetaucht waren, waren sie auch schon haarscharf über ihn hinweggeflogen. Als er vorsichtig aufblickte, konnte er gerade noch sehen, wie sie in der Ferne auf eine große Korkeiche zusteuerten und blitzschnell in deren dichten Blattwerk verschwanden. Peter atmete erleichtert auf. Die Gefahr schien für ihn gebannt zu sein. Doch als er den Kopf wandte, näherte sich jetzt ein ganzer Schwarm Krähen. 30, 40. Unmöglich für ihn, die genaue Anzahl zu erfassen. Wieder presste Peter das Gesicht auf den Boden, schützte seinen Kopf, registrierte aber zu seiner Erleichterung, dass es die Vögel auch dieses Mal nicht auf ihn abgesehen hatten. Sie flogen ebenfalls auf die Korkeiche zu und gesellten sich zu ihren Artgenossen. Das Gekrächze in dem Baum wurde zunehmend lauter, während Peter sich langsam aus seiner Starre löste und vorsichtig aufrichtete. Was ging hier vor sich? Nie zuvor hatte er dieses schwarze Federvieh als eine Bedrohung empfunden. Doch vielleicht war ja auch alles ganz harmlos und er bildete sich da etwas ein. Möglicherweise hatten die Krähen nur eine Versammlung einberufen, um etwas Wichtiges zu besprechen. Besprechen? Peter tippte sich belustigt an die Stirn. Glaubte er wirklich, die Vögel redeten miteinander wie Menschen? Er hatte sich mit diesen unheimlich wirkenden Kreaturen bisher noch nie näher beschäftigt. Biologie gehörte nicht gerade zu seinen Lieblingsthemen. Andere Dinge lagen ihm weitaus näher. Neben der Detektivarbeit, die er gemeinsam mit seinen Freunden Bob Andrews und mir, Justus Jonas, betrieb, stand für ihn vor allem das Surfen an oberster Stelle. Am liebsten mit Jeffrey, einem engen Kumpel aus der Nachbarschaft. Plötzlich schoss es Peter durch den Kopf, dass er sich mit ihm ja zu einem gemeinsamen Surftrip morgen verabreden wollte. Jeffrey war in letzter Zeit ganz schön genervt gewesen, weil Peter kurz hintereinander zwei Verabredungen hatte absagen müssen, da er mit Justus und Bob in einen ziemlich haarigen Fall verwickelt gewesen war. Aber morgen war mit Jeffrey Surfen angesagt, koste es, was es wolle. Dieser Gedanke erfüllte Peter mit so viel Vorfreude, dass er dem aufgebrachten Gekrächze in der Korkeiche keine große Aufmerksamkeit mehr schenkte. Er warf einen raschen Blick auf seine Armbanduhr. 7:30. Eigentlich könnte er Jeffrey doch gleich anrufen, um mit ihm die genaue Zeit auszumachen. Ob sein Freund noch schlafen würde? Egal. Kurzerhand zog Peter sein Handy hervor und drückte im Telefonspeicher auf Jeffreys Nummer. Doch zu seiner Enttäuschung meldete sich niemand. Nicht mal die Mailbox ging an. Peter blieb beharrlich und ließ es weiter klingeln. Mit einem Mal verstummte das wütende Gekrächze der Krähen. Peter blickte verwundert auf. Auch das Gezwitscher der anderen Vögel war urplötzlich nicht mehr zu hören. Eine beklemmende Stille machte sich im Park breit, als hätte jemand einen Ausschalter gedrückt. Peter vernahm nur noch das Freizeichen aus dem Handy und den entfernten Autoverkehr außerhalb des Parks. Im nächsten Moment flatterten wie auf ein lautloses Kommando Dutzende von Krähen aus der Korkeiche und schossen mit markerschütterndem Gekrächze im Sturzflug hinter die angrenzenden Hibiskusbüsche. Dann ertönten von dort die gellenden Schreie eines Mannes.
Die drei Fragezeichen!
Oh nein, das kann nicht wahr sein.
Was ist denn da los?
Jeffrey, der Mann, der liegt am Boden. Und diese Krähen hacken auf ihn ein. Ich muss ihm helfen.
Weg mit euch, ihr elenden Besten, weg!
Warten Sie, ich zieh meine Jacke aus.
Winde! Abflug! Los! Lass ihn in Ruhe! Dann.
Beruhigen Sie sich, kommen Sie. Es ist vorbei. Die Krähen haben das weitergesucht. Können Sie aufstehen? Moment, ich helfe Ihnen. Kommen Sie.
Geht schon.
Ja. Oh Mann. Das war Rettung in letzter Sekunde.
Sie bluten ja.
Bluten? Ich? Wo denn?
Auf der Stirn.
Oh, verdammt, ist das schlimm?
Ja, es sieht nach einer kleinen Platzwunde aus. Haben Sie ein Taschentuch dabei?
Ich glaube schon.
Komm Sie. Ich mach das schon. Ich mach das. So.
Da unternimmt man nichts an, seinen Rundgang durch den Park und wird einfach so von angriffslustigen Krähen attackiert. Diese Viecher haben mit ihren spitzen Schnäbeln wild auf mich eingehakt.
Ja, ich hab's gesehen. Kommen Sie denn jetzt alleine zurecht oder benötigen Sie noch Hilfe?
Peter, was ist da los? Hallo?
Mein Handy im Moment, wo ist es jetzt? Warte kurz, Jeffrey, ja? Ich muss mir noch...
Telefoniere ruhig weiter. Ich bin wieder okay und ich muss eh los.
Ja, dann, also alles Gute. Geht's wirklich? Alles Gute. Okay, Jeffrey, da bin ich wieder.
Oh, du machst es ja spannend. Also ich verlange jetzt zumindest einen Kurzbericht.
Ja, den sollst du haben. Also hör zu. Was ist das denn? Da liegt was auf dem Rasen. Moment mal. Eine Brieftasche. Die muss dem Mann aus der Tasche gefallen sein, als er sein Taschentuch rausgezogen hat. Jeffrey, ich rufe dich gleich wieder zurück, ja? Ich muss ihm das Teil jetzt irgendwie zurückgeben. Bis gleich, ja?
Peter setzte sich in Bewegung. Doch als er die Weggabelung erreicht hatte, an der der Mann soeben abgebogen war, begann der zweite Detektiv für einen kurzen Moment an seinem Verstand zu zweifeln. Der Mann war spurlos verschwunden.
Seltsam. Vögel, die einfach so Menschen angreifen? Das erinnert doch an den Film von Hitchcock. Die Vögel, wer kennt ihn nicht? Aber Gott sei Dank gibt es ja einen Experten zu allen Hitchcock-Filmen. Das ist Jens Wawritschek, unser lieber Jens, der Peter spricht. Jens hat ja einige Bücher, die als Vorlagen für Hitchcocks Filme gedient haben, als Hörbuchreihe eingelesen. Und er hat sogar ein Buch geschrieben, How to Hitchcock. Meine Reise durch das Hitchcock-Universum. Ich bin mir sicher, dass er uns etwas Spannendes über die Vögel zu erzählen hat. Bitte, Jens.
Hallo, hier ist Jens. Ich liebe die Filme von Alfred Hitchcock. Für mich gibt es kaum einen Filmemacher des 20. Jahrhunderts, das muss ich ja inzwischen sagen, der auf so unvergleichliche Art seine Sehnsüchte und seine Ängste und damit ja auch unsere Sehnsüchte und unsere Ängste, unsere Träume und vor allen Dingen unsere Albträume und seinen sehr, sehr schwarzen, sehr britischen Humor in legendäre Filmszenen verwandelt hat. Denken wir mal an Cary Grant, wie er in Der unsichtbare Dritte von einem Flugzeug gejagt über ein Maisfeld rennt. Oder an Grace Kelly, wie sie ihn bei Anruf Mord mitten in der Nacht von ihrem tückischen Ehemann aus dem Bett ans Telefon gelockt wird, ohne zu ahnen, dass ihr Mörder bereits mit einem Seidenschal hinter dem Brokatvorhang lauert. Oder denken wir an Janet Leigh in Psycho, diese berühmte Duschszene. Janet Leigh geht in die Dusche und wir wissen, dass sie diese nicht mehr leben verlassen wird. Ich glaube ja, dass Psycho das Duschverhalten und das Badezimmerbewusstsein ganzer Generationen beeinflusst hat. Was mich aber vor allen Dingen umtreibt, das ist die Frage, was hat den großen Master of Suspense, den Meister des Schreckens, was hat Sir Alfred Hitchcock zu seinen Meisterwerken inspiriert? Und bei meiner Recherche habe ich herausgefunden, dass 42 seiner rund 50 Filme auf literarischen Vorlagen basieren, auf Romanen, auf Theaterstücken, auf Erzählungen. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, diese literarischen Vorlagen auszugraben und hörbar zu machen. Die Autorin, die er am häufigsten verfilmt hat, das war Daphne du Maurier. Und die Erzählung Die Vögel, die Daphne bereits 1952 veröffentlichte, die wurde vielleicht zu einem seiner ungewöhnlichsten, zu seinem avantgardistischsten Film überhaupt. Hitchcock stellte das vor unglaubliche technische Herausforderungen. Er drehte den Film Anfang der 60er Jahre. Damals drückte man nicht einfach auf irgendeinen Knopf und Special Effects machten sich sozusagen auf der Leinwand breit. Nein, er musste mit tatsächlich lebendigen Vögeln arbeiten. Er musste Vogeltrainer engagieren, die den Vögeln beibrachten, wann sie von A nach B fliegen sollten, wen sie wann angreifen sollten. Seine Hauptdarstellerin Tippi Hedren musste so einiges über sich ergehen lassen. Aber auch Daphne du Maurier musste so einiges über sich ergehen lassen. Denn das, was sie auf der Leinwand sah, war nicht unbedingt das, was sie in ihrer Erzählung geschrieben hatte. In ihrer Erzählung steht im Mittelpunkt ein armes, unbedeutendes, bescheidenes Farmer-Ehepaar. Bei Hitchcock wurde es eine kühle Blondine, Tippi Hedren, und ein smarter junger Anwalt, Rod Taylor. Die Erzählung von Daphne du Maurier spielt im regennassen, trostlosen Cornwall. Bei Hitchcock wurde daraus das sonnendurchtränkte Kalifornien. Aber Daphne und Alfred begegneten sich auf Augenhöhe. Hitchcock war ein großer Fan von Daphnes Vater gewesen, der ein großer Star am Londoner Theaterhimmel war. Und er hatte bereits vor Die Vögel zwei ihrer anderen Romane verfilmt. Jamaica Inn 1939 und Rebecca 1940 mit großem Erfolg. Als der Film Die Vögel nach diesen vielen Schwierigkeiten endlich 1963, in meinem Geburtsjahr übrigens, in die Kinos kam, da war er ein Sensationserfolg und er gilt heute noch als einer der 15 unheimlichsten Filme, die jemals gedreht wurden. Warum die Vögel die Menschheit angreifen, warum sie plötzlich von diesem Ehrgeiz gepackt werden, die ganze Menschheit auszurotten, die Frage beantwortet weder Hitchcock noch Daphne du Maurier. Dementsprechend gibt es viele unterschiedliche Interpretationen. Psychologische, philosophische, soziologische, ökologische. Ich denke, jeder geht, nachdem er den Film gesehen hat, mit seiner eigenen Interpretation nach Hause. Aber eine Anekdote möchte ich trotzdem noch loswerden. Es wurde immer wieder versucht, die Vögel neu zu verfilmen. Sogar das deutsche Fernsehen hat sich daran gewagt. Aber alle diese Versuche sind trotz der technischen Möglichkeiten, die wir heute zur Verfügung haben, kläglich gescheitert. Und das freut mich jedes Mal, wenn ich das erzähle, weil es mir beweist, dass nichts über das Original geht. Meistens zumindest. Und das Original ist nun mal Hitchcock und der Film von 1963, Die Vögel. Wer ihn also noch nicht gesehen hat, dem wünsche ich viel, viel Spannung und ja, einen unglaublich inspirierenden, intensiven Kinoabend. Macht's gut.
Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann besorgt euch doch Jens' Buch. Hier, ich halte es nochmal ins Bild. Oder hört euch seine Hitchcock-Hörbücher in der Edition Audubon. Die haben wir natürlich in den Shownotes verlinkt. Nachdem wir noch ein Stück aus dem Hörspiel gehört haben, wird uns André Minninger etwas über seine Inspiration zu dieser Geschichte erzählen.
Your Honor, I'd like to present to the ladies and gentlemen of the jury with Exhibit B, a bag of Sweet Tango apples.
Boy, these apples are delicious.
And zesty? And sweet.
Best I ever tasted.
Your Honor, I object. Overruled. Court dismissed. We need to recess to the grocery store for some Sweet Tango apples.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.
Hey, Kolleginnen und Kollegen. Bevor es weitergeht, ein kurzer Tipp für alle Krimi-Fans. Kennt ihr schon den Podcast Schwarze Akte? Dort erzählen euch Anne und Patrick jeden Dienstag einen spannenden und vor allem einen realen Kriminalfall aus aller Welt. In Episode 214 geht es zum Beispiel um den seltsamen Fall des Colonel Philip Shue. 1999 findet er in seinem Briefkasten ein Schreiben, das ihn vor seiner eigenen Ermordung warnt. Keine 4 Jahre später kommt der Colonel mit seinem Auto von der Straße ab und stirbt. Aber war das wirklich ein Unfall? An seinen Hand- und Fußgelenken hängen Reste von Klebeband. Sein T-Shirt wurde aufgeschnitten und er hat Verletzungen, die so gar nicht zu einem Autounfall passen. Was ist mit Colonel Philip Shue passiert? Ist aus der Warnung von 1999 bitterer Ernst geworden? Folge 214 in Erwartung meines Mordes und alle anderen Fälle der Schwarzen Akte findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Einfach nach Schwarzer Akte suchen oder ihr geht über den Link in den Shownotes.
Spurlos?
Ja, was soll das heißen, Peter?
Ich kann es mir ja selbst nicht erklären.
Also, in der Brieftasche befindet sich tatsächlich nur der Bibliotheksausweis. Die sonstigen Fächer sind leer.
Zeig mal her. Okay, Staatsbibliothek Malibu. Und der Typ auf dem Foto hier, dieser Gordon Dust, ist ganz sicher der Mann, dem du zur Hilfe geeilt bist, weiter.
Ja, ganz sicher.
Verwechslung ausgeschlossen.
So wie du es uns eben geschildert hast, hat dieser Mr. Dust ziemlich schnell das Weite gesucht, nachdem du ihn aus seiner gefährlichen Notlage befreit hast. Kommt euch das nicht seltsam vor, Kollegen?
Mir zumindest nicht. Ihr hättet diese aufgebrachten Krähen mal sehen sollen. Ich dachte wirklich, dass sie ihn umbringen wollen. Kein Wunder also, dass er anschließend so schnell weg wollte. Mindestens genauso ungewöhnlich finde ich aber, wie der Mann so urplötzlich verschwinden konnte.
Eben.
Justus, wie ich dich kenne, hast du im Internet bereits diese Adresse von diesem Dust ausfindig machen können, oder?
Ja, und nicht nur das. Anhand des Routenplaners konnte ich auch die genaue Fahrzeit dorthin ermitteln. Wenn wir uns umgehend in deinen Käfer setzen, Bob, werden wir in einer Dreiviertelstunde vor seiner Haustür in Malibu eintreffen.
Wunderbar. Also dann, worauf warten wir noch, Freunde? Los. Ja,
gut. In hier.
Schönartig bleiben, Becky, ja?
Kein Mist machen.
Ich lag tatsächlich, also ich habe das auf Golden Zoom übertragen, ich lag tatsächlich morgens im Bett und plötzlich habe ich draußen irgendwie, die Tür war offen zur Veranda, ein wahnsinniges Gekrächze gehört und so zuerst, aber es ging von, fing an, so, von einer Seite und plötzlich dann irgendwie von der anderen Seite, und es wurde immer mehr, dann habe ich mich gefragt, sag mal, was ist denn da im Gange? Sie müssen doch irgendetwas besprechen. Und es steigerte sich, hat ungefähr 3-4 Minuten gedauert, es steigerte sich immer mehr und dann plötzlich hörte ich nur, wie alle auf einmal, auf Befehl so losflatterten, losflogen, so, der Himmel wurde dunkel, die flogen dann alle bei mir an der Terrasse da vorbei. Und da habe ich mich gefragt, was ist da los? Wohin fliegen die? Was machen die da? Und die haben das auch vorher schon irgendwie abgekrächt untereinander. Und das fand ich total faszinierend. So, und komischerweise, ein paar Tage später, als ich auf dem Weg zur Roten Baumchaussee bin, ins Studio zur Heike-Dine, zu Fuß, höre ich plötzlich Schreie und so von einem Mann. Hier hören wir auch schon übrigens die ganze Zeit die Krähen. Höre ich Schreie irgendwie von so einem Ehepaar, so einem Mann irgendwie so. Und eine Frau mit einem Regenschirm schlägt um dich und so. Du, da liegt der Mann am Boden. 4 Krähen sind auf den drauf und machen mal tak, 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 tak. Und so haben ihn quasi wirklich angegriffen und so. Und ich bin dann nur vorbeigegangen, weil ich habe gesehen, es war nicht so schlimm. Aber das Bild sah schon am Anfang aus, wie der auf dem Boden lag und dann so mit den Beinen so strampelte. Das war schon irgendwie, ich habe mich schon nachdenklich gemacht. Naja, dann habe ich 2 Tage später in der Zeitung auch gelesen, ne, dass gerade die Krähen, alle, dass gerade die Brutzeit war und dass die irgendwie sich bedroht fühlten von den Leuten, weil vielleicht auch die auch irgendwie da näher rangegangen sind an die Nester und so und dass die sich zur Wehr gesetzt haben, dass es aber harmlos war. Das reicht aber nun für meine Geschichte nicht ganz so aus. Deswegen habe ich es in meiner Geschichte ein bisschen mehr verlängert und ein bisschen dramatisiert. Und das Dritte noch irgendwie, wir sind ja wie gesagt auch hier gerade im Garten von Heike Wiene. Irgendwie so, hier sind Unmengen auch von Krähen und so. Und die sind so schlau, die Tiere und alles. Und so ein Heike, und das Faszinierende ist, Heike Wiene hat eine bestimmte Uhrzeit. Irgendwie ist es mal gegen 13 Uhr. Da macht sie das Fenster auf und ruft, Raben, Raben, und wirft denen dann irgendwie die Apfelstücke zu und die haben schon wirklich drauf gewartet, also die wussten von der Zeit her, gleich geht das Fenster auf. Und dann all diese Sachen halt irgendwie haben mich dann zu diesem Buch irgendwie inspiriert, irgendwie, dass ich das mal eine Geschichte mache. Draußen.
Ist das eine Hitze? Wie weit ist es denn noch? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es hier bei uns schon mal so heiß war.
Ja. Und dabei hat die Sonne noch nicht mal ihren höchsten Stand erreicht. Auf sämtlichen Kanälen wird über diese enorme Hitzewelle berichtet. Die Klimaforscher schlagen Alarm.
Ja, die Getränkeindustrie reibt sich die Hände. Ja. Aber falls ihr es noch nicht bemerkt haben solltet, wir sind da.
Ah.
Da, auf der rechten Seite in der gelben Villa. Da wohnt Mr. Dust.
Also dann, Kollegen.
Schon sagen. Ganz schön noble Gegend.
Ja.
Wer hier wohnt, braucht sich um sein Geld keine Sorgen zu machen.
Da! Ein Mann verlässt die Villa. Unter seinem Arm klemmt eine Aktentasche.
Ah, Mr. Dust, das ist er. Er hat uns gesehen.
Na, bitte sagt mir, dass euer Aufkreuzen kein Zufall ist. Bringt ihr mir etwa...
Ihre Brieftasche zurück? Ja, ah. So ist es. Hier, Mr. Dust. Und Ihr Bibliotheksausweis ist auch noch drin.
Da können wir wohl alle von Glück sprechen, dass wir Sie gerade noch angetroffen haben, Sir. Denn offenbar befinden Sie sich schon wieder im Aufbruch, oder?
Das kannst du wohl laut sagen. Mr. Holden, der Bibliothekar, ist ein kleinkarierter Spießer. Wir beide kennen uns schon so lange. Trotzdem hat er mir ohne die Vorlage meines Ausweises das Ausleihen zweier Bücher streng verweigert.
Oh. Das müssen aber zwei ziemlich wichtige Bücher sein, wenn Sie deshalb so in Rage geraten. Um welche interessanten Titel handelt es sich denn?
Neugierig bist du wohl gar nicht, wie?
Justus liest viel, daher interessiert er sich sehr.
Na, verstehe. Es handelt sich um zwei Titel, die ich für meine wissenschaftliche Arbeit benötige. Reicht das?
Aha, sicher. Erlauben Sie mir noch eine andere Frage?
Aber bitte zügig, ich bin in Eile.
Nachdem Peter die Brieftasche auf dem Rasen entdeckt hatte, ist er Ihnen umgehend nachgelaufen, um Ihnen Ihr Eigentum auszuhändigen. Doch Sie waren plötzlich wie vom Erdboden verschwunden.
Ja, und? Ich verstehe nicht ganz, worauf du hinaus willst, Junge.
Naja, können Sie uns verraten, wie Sie das bewerkstelligt haben?
Ihr nehmt es ja wirklich genau. Also, an dem Weg stand ein freier E-Scooter. Den habe ich mir sofort geschnappt. Aha. Nach diesem entsetzlichen Krähenangriff wollte ich den Park nur noch auf schnellstem Wege verlassen.
Ja, ja.
Raus aus der Gefahrenzone.
Verstehe ich. Ja?
Und, zufrieden?
Ja, natürlich. Ja, voll und ganz, Sir. Ja. Da haben wir wohl eine lange Leitung gehabt.
Nö, macht nichts. Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Und nun zu dir, Junge.
Ja?
Darf ich mich bei dir als Anerkennung für deinen mutigen Einsatz mit einem Finderlohn bedanken? Ja. Hier sind $20.
Ja, aber,
damit könnt ihr drei an diesem heißen Tag ein Eis essen gehen.
Ja, vielen Dank, aber das ist sehr großzügig und ich...
Eine Bitte hätte ich noch.
Und die wäre?
Ich treffe nachher einen befreundeten Journalisten, der Malibu Today. Aha. Er muss unbedingt einen Artikel über diese gefährlichen Krähenangriffe schreiben. Die Allgemeinheit muss schließlich davor gewarnt werden.
Ja, und was habe ich damit zu tun?
Nö, ohne dein Eingreifen wäre ich bei dieser Attacke wohl niemals so glimpflich davongekommen. Daher halte ich es für angemessen, wenn du als mein Retter in dem Bericht namentlich erwähnt wirst. Wäre das okay für dich?
Ja, das hört sich gut an. Ich heiße Peter Shaw.
Peter Shaw?
Ja.
Das kann ich mir merken.
Mhm. Apropos Krähen. Haben Sie vielleicht eine schlüssige Theorie, weshalb diese Vögel scharenweise über Sie hergefallen sind? Meine Freunde und ich waren...
Ich möchte ja nicht unhöflich sein, doch wenn ich jetzt nicht schleunigst aufbreche, gerät mein ganzer Zeitplan durcheinander. Aha. Auf Wiedersehen, Jungs, und nochmals vielen Dank für alles.
Ja, gerne geschehen.
Ein Glück.
Wie meinst du das, Zweiter?
Unser anfängliches Misstrauen hat sich als vollkommen unbegründet erwiesen. Mr. Dust wollte nach dem Krähenangriff nur möglichst schnell weg. Und es war ganz einfach ein E-Scooter, mit dem er auf ach so geheimnisvolle Weise entschwinden konnte.
Und weshalb erfüllt dich das so mit Erleichterung?
Ganz einfach. Wir haben keinen neuen Fall.
Denn dafür ist es mir momentan viel zu heiß.
Am nächsten Morgen zeigte das Thermometer in der Zentrale der drei Detektive bereits um 8 Uhr 27 Grad an. Und laut Wettervorhersage sollte es heute noch heißer werden als gestern. Aus diesem Grund hatten Justus und Bob beschlossen, ein paar notwendige Pflichten in ihrem Campinganhänger bis zum Vormittag erledigt zu haben. Im Spülbecken türmte sich das benutzte Geschirr, an dem die Speisereste längst angetrocknet waren, und auf dem Schreibtisch stapelten sich die von Bob verfassten Niederschriften der zuletzt gelösten Fälle, die endlich abgeheftet werden mussten. Justus saß vor dem Computerbildschirm, während Bob zwischen Spüle und Schreibtisch hin und her blickte und sich nicht entscheiden konnte, was er zuerst machen sollte. Der kleine Tischventilator lief auf Hochtouren, sorgte jedoch kaum für Abkühlung.
Ach, das hat Peter mal wieder bestens hingekriegt.
Bob stöhnte genervt und schwitzte aus allen Poren.
Während wir hier wie die Blöden schuften, amüsieren er und Jeffrey sich beim Surfen. Unter Gerechtigkeit verstehe ich echt etwas anderes.
Justus starrte weiter auf den Bildschirm. Bobs Bemerkung schien er nicht wahrgenommen zu haben.
Wir sollten den Abwasch für ihn stehen lassen oder ihm zumindest das Einräumen in den Geschirrschrank überlassen, schimpfte Bob weiter. Das wäre mein Vorschlag.
Justus reagierte immer noch nicht.
Hörst du mir eigentlich zu?
Bob hob gereizt die Stimme.
Was gibt es denn da so Spannendes zu lesen? Soll ich hier jetzt etwa alles ganz allein machen? So war das nicht vereinbart.
Das Gleiche könnte ich auch sagen. Bob fuhr überrascht herum. Wie aus dem Nichts stand plötzlich Peter vor ihm. Mit bitterer Miene schloss dieser die Bodenluke, durch die er von einem Geheimgang aus die Zentrale betreten hatte. »Was machst du denn hier?« Nun blickte auch Justus auf. »Ist das Surfen ins Wasser gefallen?« »Du hast es erfasst.« Peter ließ sich in den Sessel plumpsen und streckte die Beine weit von sich. »Entweder wollte Jeffrey mir eine Retourkutsche verpassen, oder er muss seine Oma heute Morgen tatsächlich zu einem Arztbesuch begleiten. Die Absage erfolgte vor einer halben Stunde.« »Oh!« Bob sah seinen Freund mitleidig an. »Nach der brisanten Vorgeschichte tippe ich da auf die erste Variante.« »Ich auch«, entgegnete Peter entnervt. »Auf alle Fälle ist meine Lust, was das Surfen betrifft, erstmal auf Eis gelegt.« Justus grinste ihn aufmunternd an. »Du kommst wie gerufen, Zweiter, denn das hier wird dich garantiert ein wenig von deinem Frust ablenken.« Er drehte den Monitor ein Stück zur Seite und tippte mit den Finger auf den Bildschirm. »Worum geht's denn da?« Peter blieb stur im Sessel kleben. »Die neueste Online-Ausgabe der Malibu Today. Und wie von Mr. Dust angekündigt, wirst du in dem kurzen Artikel über den gestrigen Krähenangriff im Palisades Park als heldenhafter Retter namentlich erwähnt.« Peter zeigte nicht das geringste Interesse. »Und wenn schon, darauf kann ich mir ein Ei braten. Heiß genug dafür wäre es hier in der Zentrale ja.« Er griff nach einer Zeitschrift auf den Boden und fächelte sich damit ein wenig Luft zu. Erfrischung brachte das jedoch kaum. »Lies uns den Artikel doch trotzdem mal vor«, rief Bob und klopfte Peter dabei scherzhaft auf die Schulter. »So eine tolle Huldigung und dazu noch von solch einer renommierten Zeitung wie der Malibu Today wird einem schließlich nicht alle Tage zuteil.« »Ja, ja, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen«, erwiderte Peter. »Wollen wir nicht, anstatt hier wie die Brathähnchen vor uns hinzuschmoren, lieber gemeinsam etwas unternehmen? Im Wasserpark Volcano Bay sind erst vorgestern zwei neue gigantische Rutschen eröffnet worden, die wir unbedingt testen sollten.« Mit einem Mal war der Unmut aus seinem Gesicht verschwunden. Das wäre bei dieser Affenhitze doch die Lösung. Aber ehe seine Freunde begeistert zustimmen konnten, unterbrach sie das durchdringende Schrillen des Telefons. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, damit sind wir schon fast am Ende unseres Record-Release-Features zu der Folge »Der Ruf der Krähen«. Das Buch, auf dem das Hörspiel basiert, ist im Kosmos Verlag erschienen. Das Hörspiel erscheint am 12.07.2024. Vielen Dank fürs Lauschen. Viel Spaß noch bei einem letzten Hörspielausschnitt. Ich danke nochmal David Umbach für die musikalische Begleitung. Bleibt gesund und bis bald. Macht's gut. Ja, hier Justus Jonas von den drei Detektiven.
Oha, da bin ich ja tatsächlich richtig verbunden. Das bereitet mir schon mal eine Sorge weniger.
Womit kann ich Ihnen denn helfen, Sir?
Mitnichten, Sir. Mein Name lautet June. Mrs. Goldie June.
Oh, ich... Bitte verzeihen Sie mir diesen unangenehmen Fauxpas, Mrs. June. Ich...
Ist schon gut, junger Mann. Das erlebe ich tagtäglich. Zumindest am Telefon.
Also, wie kann ich Ihnen weiterhelfen?
Die Frage müsste korrekterweise eher lauten, wie können wir Ihnen weiterhelfen? Denn genau genommen möchte ich die Dienste der drei Detektive in Anspruch nehmen und nicht nur die ihrigen.
Ich verstehe. Um was für einen Auftrag handelt es sich denn?
Nun ja, das kann und möchte ich nicht mal so ad hoc am Telefon erklären. Die ganze Angelegenheit ist zu komplex, um sie Ihnen mit ein paar wenigen Sätzen darzulegen.
Und was schlagen Sie vor, damit es zu einer Zusammenarbeit zwischen Ihnen und uns kommt?
Sie dürfen nicht ablehnen. Eine ehemalige Klientin von Ihnen, Agatha Agawam, hält große Stücke auf sie und hat sie mir wärmstens empfohlen. Die Krähen drehen ihre Kreise über Malibu. Doch da sie Mr. Dust sogar nun bis nach Rocky Beach nachstellen, herrscht höchste Alarmstufe.
Das kann doch kein Zufall sein.
Hallo? Sind Sie noch dran?
Wie? Ja. Meine Kollegen und ich sind nur etwas überrascht, weil sich Ihre kurze Andeutung auf eine Begebenheit bezieht, mit der wir es gerade erst gestern zu tun hatten.
Ach.
Darf ich mir daher die Frage erlauben, ob Ihr Anruf bei uns mit dem heute veröffentlichten Artikel in der Malibu Today in Zusammenhang steht?
In gewisser Weise schon. Doch das sollten wir zur Sicherheit nicht weiter am Telefon, sondern besser persönlich bei mir besprechen.
Ja, meine Kollegen nicken mir zustimmend zu, Madam.
Gut. Ich wohne direkt im Stadtkern von Malibu. Old Pastor Lane 39. Was schätzen Sie, wann ich mit Ihrem Besuch rechnen kann?
Old Pastor Lane? In der Straße wohnt doch auch dieser komische Mr. Dust.
Ich denke, Madam, wir werden in einer Dreiviertelstunde bei Ihnen eintreffen.
Perfekt. Doch eins noch, junger Mann.
Ja?
Wenn Sie das nächste Mal von einer Fremden einen Anruf entgegennehmen, verlangt es die Etikette, dass Sie die Anruferin als erstes darüber in Kenntnis setzen, dass Sie das Gespräch auf laut gestellt haben und andere Personen mithören. Dies nur als kleiner Tipp am Rande. Ansonsten freue ich mich auf Ihren Besuch.
Aufgelegt.
Da brat mir doch einer einen Storch.
Ja, wohl eher eine Krähe in dem Fall. Aber wo Mrs. June recht hat, hat sie recht. Und daher sollten wir auch wirklich sofort aufbrechen, Freunde. Es sei denn, wir legen es in Sachen Etikette darauf an, noch eine weitere Regel zu missachten.
Die da lautet?
Ja, niemals eine neue Klientin unnötig warten lassen. Nicht wahr? Hm. Also, auf nach Malibu.
Mir ist heiß.
Das war das Die drei Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 228. Die drei Fragezeichen, der Ruf der Krähen. Eine Produktion der Lauscher Lounge im Auftrag des Labels Europa. Sprecher Oliver Rohrbeck. Musiker David Umbach. Titelmusik Die drei Fragezeichen Hörspiel Jan Friedrich Konrad. Regie und Tonbearbeitung Salim Youssef. Audioaufnahme Robert Lehnert. Skript Josef Ulbich. Koordination Katharina Kokinos. Produzenten Kai Schenker und Oliver Rohrbeck. Redaktion Europa Maike Müller. Das Hörspiel Die drei Fragezeichen Der Ruf der Krähen basiert auf dem gleichnamigen Buch von André Minninger. Erschienen im Frank Kosmos Verlag Stuttgart. Ab dem 12. Juli überall erhältlich als CD, MC, LP, Stream und Download. Wir freuen uns auf eure Fragen rund um die drei Fragezeichen. Schickt uns E-Mails oder Sprachnachrichten an mitreden@lauscherlounge.de. Wir beantworten ausgewählte Fragen im nächsten Record Release Feature. Bis dann, Kollegen.
Your Honor, I'd like to present to the ladies and gentlemen of the jury with Exhibit B, a bag of Sweet Tango apples.
Mmm, boy, these apples are delicious.
And zesty, and sweet.
Best I ever tasted.
Your Honor, I object.
Overruled. Court dismissed. We need to recess to the grocery store for some Sweet Tango apples.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.